Also alle beide. Ich finde halt Clownfische, also generell so Südseefische, ich finde es einfach...
Also bei Dory muss ich echt sagen, ich habe super lang gebraucht, um mit dem Aussehen von Dory klarzukommen. Weißt du, ich finde die sieht irgendwie ein bisschen zu... Also ein bisschen zu glubschig so. Also kann ich gar nicht mit relaten eigentlich.
Super glubschig ist ja wohl Baby Dory. Und ich hätte ja, zwar schmelzen können.
Die ist süß. Die ist richtig süß. Aber der Vater von Dory, von Baby Dory, der sieht aus, als hätte er richtig früh Glatze bekommen. Oder? Hast du das gesehen? Achte mal drauf, der sieht schon richtig gealtert aus. Vielleicht auch, weil seine Tochter dieses ganze Problem mit ihm vergessen hat. Aber der sieht richtig, richtig durch aus. Ich meine, wie alt wird er sein? Ja.
Das werde ich mal nachlesen, wie alt solche Fische werden.
Hype und Seele. Und damit ein herzliches Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Hype und Seele, aka der Podcast mit dem Religionslehrer-Swag. Tschü-tschü. Amen. Folge 4. Heute stelle ich euch Janina André vor. Janina ist eine Freundin und ehemalige Kollegin von der Schule an der Jungfernheide. Und für unser Gespräch haben wir uns auf dem Jerusalemfriedhof in Berlin-Kreuzberg getroffen. Tatsächlich sogar zweimal, weil wir beim ersten Mal zu lange gequatscht haben, sodass der Friedhof schloss. Warum wir uns dort getroffen haben und was unser heimliches, peinliches Laster ist und vieles mehr über Janina erfahrt ihr heute in diesem Podcast. Ich werde versuchen, relativ wenig zwischenzuquatschen zwischen den Interviewsequenzen, weil es sehr lang geworden ist wieder. Und dennoch gibt es ein paar Songs, bisschen Textmassage, bisschen Logos, bisschen Franzis Tag. Doch wir beginnen mit den Backstreet Boys.
Ja, stimmt. Und genau, und AJ, ohne dass ich es jetzt wirklich wusste, hätte ich schwören können, er hat die Brille ein bisschen weiter vorne auf der Nase und guckt da so über den Brillenrand.
Es ist sein Ding.
Ja.
Wer war dein Lieblings-Backstreet Boy? Jetzt bin ich super gespannt. Super. Mhm. Pass auf, bevor du sagst, ich stell mal eine Theorie auf. Mhm. Ich glaube, dein All-Time-Favorite Backstreet Boy ist AJ. Der geht so über die. Lass mich kurz zu Ende reden. Ich glaube, der geht so über die Zeiten hinaus. Bleibt er als coolster. Aber ich glaube, deine emotionale Verbindung zu Nick als Groupie ist so groß, dass du gar nicht mehr wirklich bewerten kannst, ob irgendeiner an ihn rankommt. Und jetzt kommst du.
Schuldig im Sinne der Anklage. Nein, ich mochte immer Nick sehr gerne, aber ich mochte auch Kevin und Brian. Ich war da zeitweise
Kevin?
Wirklich...
Kevin?
Ja, total. Ich war da zeitweise wirklich mal hin und her gerissen, welchen von drei...
Kevin?
Ja. Kevin Richardson. Ja.
Kevin
und Brian
Richardson?
Littrell und Nick Howard und Howie... Von den anderen weiß ich schon gar nicht.
AJ genau. McLean, glaube ich sogar.
Genau, Alexander James, das weiß
Alexander
ich.
Alexander James McLean.
Und Howie D. Da kennt mein Nachnamen nicht, oder?
Howie, also... Ich finde, der erste, den ich gestrichen hätte aus der Band, wäre Kevin, weil er einfach...
Was?
Aber volle Kanne.
Nein, das war der da so ein bisschen Erwachsenheit reingebracht
genau
hat.
Genau das war sein Problem. Er sah so humorlos aus immer.
Nein.
Und er hat immer versucht mitzutanzen und es sah immer hölzern aus.
Nee, ich fand immer, dass der was Melancholisches an sich hatte. Und das fand ich irgendwie auch ganz sexy.
Echt?
Ja.
Ich dachte, die Backstreet Boys sind halt für die Kids und Kevin ist für die Muddys.
Ich verstehe, was du meinst, aber nee. Ja gut, aber ach, keine Ahnung, ist das jetzt auch verschwommen? Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich auch mit Kevin zusammen sein könnte. Also mal,
let's get the truth, ja. Genau, inzwischen würde ich auch sagen, wenn ich einen aussuchen müsste, mit dem ich zusammen sein möchte, dann würde ich Kevin nehmen. Der ist einfach am erwachsensten. So, ich kann mir nicht den Struggle geben, mit einem von den anderen zusammen zu sein.
Aber ich glaube, Brian ist auch super geerdet.
Ja?
Glaube ich, ja.
Ja, kann sein, dass, Der hat immer den Eindruck gemacht, ne?
Der war, glaube ich, relativ früh sogar ziemlich vernünftig.
Ich glaube, Brian und Kevin waren auch Cousins, ne?
Ja, ich glaube, stimmt.
Ja, zumindest so, sowas, ja. Weißt du, so wie unsere Schüler immer Cousins und Cousinen sind.
Ja.
So, ich glaube, so waren die auch Cousins. Von Cousins und Cousinen kommen wir zu meinem Brother from Another Mother, Robert Allen, mit dem Song Wonderwall.
Als ich ein kleiner Junge war, zwei Türme brennen sah, da wurde mir schlagartig klar, die Welt ist größer als gedacht und ich wollte nie jemand werden, der sie kleiner macht. Also ging ich auf die Bühne und schrie, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man kluge Zitate nicht fressen kann. Aber irgendwie hat keiner kommen sehen, dass hinter unseren Fronten jetzt Soldaten stehen. Und ich ertapp mich dabei, wie ich mich wieder danach sehn, für jeden, den ich liebe, Wonderwall zu spielen kann. There are many things that I would like to say to you. Der war taub. Ich wuchs mit Narzissten innen Gewächshaus auf. Draußen wuchsen ungestört Nazis am Pflaumenbaum. Doch ich will Nazis nicht thematisieren. Nein, ich will ihn auf die Fresse hauen mit Kinski-Temperament und Stil. Stattdessen schreib ich Lieder mit dem einzigen Ziel, das unter meinem Namen steht.
Ausverkauft, yeah, ausverkauft, keine Tickets an der Abendkasse, ausverkauft.
Und dann ertapp ich mich dabei, wie ich mich trotzdem danach sehn, für jeden, den ich liebe, no Wonderwall zu spielen kann.
There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Was ist dir wichtig?
Mir ist es sehr wichtig, auch Partei für andere Menschen zu ergreifen und auch Sachen, die zu tun, die mir vielleicht gar nichts nutzen, aber anderen Menschen, solange sie mir nicht schaden, sowas wie das, ich meine, das Gendern ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Es tut mir überhaupt nicht weh, SchülerInnen zu sagen oder ganz neutral Lehrkräfte, wenn ich damit alle Menschen einfasse, wenn ich nur einen Menschen weniger irgendwie, wenn sich ein Mensch weniger auf den Schlips getreten fühlt, weil er denkt, ah, okay, die denkt nicht mit, ey, warum soll ich das nicht machen? Ja, es tut mir überhaupt nicht weh.
Mhm. Solidarität, würde ich sagen, heißt der Wert.
ja, gut. Genau, und ich glaube, aber das liegt vielleicht auch alles so ein bisschen daran, also ich denke gerade, dass ich es immer wichtig finde und auch gern, dass es eine Sache ist, die mich viel begleitet. Ich versuche oft, bilde ich mir zumindest ein, auf Dinge aufmerksam zu machen, die vielleicht für voll viele Leute gar kein Thema sind, weil sie damit gar nicht in Berührung kommen. Aber wahrscheinlich, was wahrscheinlich daran liegt, dass mein Leben tatsächlich dadurch ein bisschen dadurch gezeichnet ist, dass ich öfter mit Sachen in Berührung komme,
ja.
Die... Ne,
zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass ich einen behinderten Bruder habe, ne, der jetzt in wenigen Tagen 21 wird, aber nach allen Werten und Normen betrachtet, von einem Menschen als ein 21-Jähriger angesehen werden würde, weil er zum Beispiel gar nicht spricht. Ne? Er hat eine Autismus-Spektrumstörung, so nennt man das ja heutzutage. Ist aber auch motorisch überhaupt nicht auf dem Stand eines 21-Jährigen und ist ganz unselbstständig, er kann auch niemals alleine sein, er kann keine Gefahren einschätzen und ist einfach, wenn er erstmal die Straße lang geht und du nur einen Blick auf ihn wirfst, dann fällt er dir nicht auf, aber beim zweiten Blick merkst du schon, was ist da komisch, ne, an diesem Menschen.
Das heißt, du warst ja schon früh sensibilisiert für Schimpfwörter wie
behindert.
Du bist behindert.
Ja, es tatsächlich, mein Freund, mit dem ich jetzt 5 Jahre fast zusammen bin, der hat so die ersten 3 Tage, glaube ich, die wir uns kannten, hat er noch manchmal sowas gesagt wie,
das ist behindert.
Ob man das behindert oder du, aber was sagt man denn noch? Es gibt
Kloppo?
Ja, oder so, du genau, Kloppo oder sowas, genau, so solche
also
Sachen.
Irgendwelche abfälligen Bewertungen, ja. Wo man meint, dass du irgendwie geistig zurückgeblieben wärst.
Ja, ja. Und den Zahn habe ich ganz schnell gezogen, ne? Und auch andere Freunde von mir sind schon auch so, dass sie dann manchmal, wenn es noch so was rauskommt, dann sich ganz schnell korrigieren und was anderes sagen, ne? Weil behindert ist halt einfach kein Schimpfwort.
Ja.
Es ist ein Zustand.
Warst du, bist du da sehr militant unterwegs gewesen, ja. Oder bist du es immer noch?
Immer noch, ja. Also manchmal, bei manchmal denke ich auch so, okay, wenn ich einfach das Fass gerade nicht aufmachen will, weil ich dann, also bei Leuten, wo ich mich dann erst erklären müsste, warum ich so militant bin, manchmal habe ich auch keinen Bock drauf und dann übergehe ich das.
Mhm.
Ne? Genauso mit dem Gendern. Ja, manchmal denke ich auch so, okay, ich habe jetzt gerade überhaupt gar keine Lust auf die Diskussion, let it be.
Mhm.
Aber ganz oft bestehe ich auch darauf, dass, ich sage es ja auch unseren Kids in der Schule, ey, nennt euch doch einfach blöd oder sowas, ja, oder sag meinetwegen auch, ich finde dich richtig scheiße, aber sag nicht, ich finde dich behindert. Yeah.
Für etwas gemacht sein.
Vorne stehen können und denen was erzählen können und so und mir auch Sachen ausdenken können, ich glaube, dafür bin ich irgendwie gemacht, also da bin ich echt, habe ich irgendwie Glück gehabt, dass ich das erkannt habe und diesen Job gewählt habe.
Du sagst, jetzt hast du zweimal gesagt, ich wollte beim ersten Mal drüber hinwegsehen. Beim zweiten Mal dachte ich mir, jetzt musst du es aber schon sagen. Hier fährt gerade so ein richtiger Brummer vorbei. du hast gesagt, ich bin dafür gemacht. Hast du, das ist ja so ein Prädestinationsgedanke, wenn ich den jetzt philosophisch oder theologisch mal interpretiere. Glaubst du an Vorsehung, an für etwas gemacht sein, an Schicksal?
Ich kann das ganz schwer pauschal sagen. Aber es gibt halt so Zusammenhänge, wo ich sowas sehe und glaube, auf jeden Fall, dass es total Sinn macht, dass es so ist, wie es ist. Also ich denke mal zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder auf meinen Bruder zurückkomme, der ja einfach ein ganz anspruchsvoller Charakter ist. Der, also einerseits wirklich als Charakter, weil er extrem eigensinnig ist, ja, und ja zum Beispiel gar nicht irgendwie so gesellschaftliche Normen für sich anerkennt, weil er sie auch gar nicht begreifen kann,
ja.
Ne, was er haben will, das gehört ihm zum Beispiel, ne, und auch sowas wie geduldig sein, er kennt das Wort Geduld nicht, er weiß nicht, was es ist, er möchte jetzt etwas haben, deswegen muss er es jetzt kriegen und dann nervt er dich so lange, bis er es kriegt und das musst du ja aushalten können und hinzu kommt halt einfach, dass du diesen Menschen immer beaufsichtigen musst, ne. Und das habe ich auch sehr, sehr viel gemacht in meinem Leben und vor allem natürlich meine Mutter und jetzt, seitdem unser Vater tot ist, muss sie es halt vor allem jetzt in Corona-Zeiten eigentlich ganz alleine bewerkstelligen und die geht, also ich weiß, dass es super, super, super anstrengend für sie ist, natürlich, ja, aber sie geht in einem gewissen Sinne auch total darin auf, weil sie wirklich gut geeignet ist dafür. Sie kann das gut bewältigen. Yeah.
Wir kommen zu einem kleinen Gimmick in dieser Show. Ich frage nämlich die Menschen, mit denen ich spreche,
nach einem Songtitel oder nach einer Idee und habe dann eine Woche Zeit, diesen Song zu machen. In dem Fall sogar noch weniger, weil ich habe die Idee erst vor 3 Tagen gehabt. Also habe ich Janina nochmal geschrieben, Janina, sag mir mal einen Titel für einen Song. Und sie hat das gesagt.
Der neue Song heißt Knietief in den Brennnesseln.
Diese Aufgabe habe ich mich dann doch nicht alleine angenommen, sondern habe den großartigen Durstlöscher ins Boot geholt und wir haben ein wundervolles Konglomerat aus Quatsch gemacht. Also viel Spaß, Keko 8 vorne im Bus und der Durstlöscher mit Brennnesselmusik.
Bis zu beiden Knien steck ich in Brennnesselmusik. Alles was ich schrieb, war Brennnesselmusik. Bisschen Wein, bisschen Zeit, gib mir'n Zettel und ein Beat. Und sei dir sicher, ich mach daraus Brennnesselmusik.
Das ist der Chefsessel-Musik und die Brennnessel macht ernst. Seid bisschen irritiert, doch die Metapher ist es wert. Hab in der Schule nichts gelernt, doch mein Wurzelwerk ist sehr tief. Das ist hier Brennnesselmusik.
Ihr wollt Hygiene gerne horten? Seht wie Hyänen an den Pforten. Euer Benehmen kriegt kein Orden.
Meine Hygiene besteht aus dem Kampf und Zähmen von paar Worten. Worten lass ich Taten folgen. Offenbar heute alle Rätsel mir, egal ob sie's erraten wollten. Trage Wolken gerade heute, brauchen Leute wahre Zeugen, die von dem berichten, was andere gern vergraben wollen.
Stopp, bitte stopp, raus zum Spitten deinen Stift und deinen Block. Löscher spittet jede Zeile aus dem Kopf. Ich schreibe keine Reibe, schreibe Gleise, schreibe Züge, schreibe Reisen und sie bleiben in deinem Kopf.
Fast jeder arbeitet für Cash Money, ja. Das Internet ist echt funny, long time ago. Warenkassen, Videos, Baba, wir haben früher noch relaxed. Heute geht's nur ums Geschäft, Hollywood.
Da willst du hin, findest du geil, macht ja Sinn. Ja, ist nice, hast ja Skills, hast ja Style. Und du weißt ja, wie es läuft mit dem Hype. Doch für die Kids, die neuesten Scheiß.
Ein Mann des Hades, jeder Tag ist wie ein Nadelstich ins Herz eines Vulkanes. Nur symbolisch, nicht tragisch. Ein Mann des Hades, und die Qual ist so normal, dass es banal ist, wenn ihm mal abendlich alles egal ist.
Ein Mann des Hades, der im Auge des Vulkans, im VW-Turan, mit Zass aus dem Haar sitzt. Und die Welt dreht sich grad schneller als sonst. Und die Welt dreht sich grad schneller als sonst.
Ein Mann des Tages, und die Qual ist so normal, dass es banal ist, wenn ihm mal abendlich alles egal ist. Ein Mann des Tages, der im Auge des Orkans, im Kopf wie Turan, mit Satz aus dem Hals ist.
Bin kein Elektriker, doch ich zieh heute Stecker.
Bin dein Holzfäller und ich mach heute Bretter.
Bin wie Donner, no Dollar.
Bin die weinende Madonna. Meine Tränen pack ich alle auf den Track.
Totalitär, brüll ich vom Podium runter. Gib mir die Krone, ich merk, sonst geht's Imperium unter. Alles marode, wen wundert's? Geht nie 8, ich geb 100. Jede Silbe ist von unmessbarem Wert.
Bis zu beiden Knien steck ich in Brennnesselmusik. Alles, was ich schrieb, war Brennnesselmusik. Bisschen Wein, bisschen Zeit, gib mir'n Zettel und ein Beat. Und sei dir sicher, ich mach daraus Brennnesselmusik.
Das ist der Chefsessel-Musik und die Brennnessel macht ernst. Seid bisschen irritiert, doch die Metapher ist es wert. Hab in der Schule nichts gelernt, doch mein Wurzelwerk ist sehr tief. Das ist hier Brennnesselmusik.
Nach dem relativ lockeren ersten Teil des Podcasts beginnt nun der deutlich schwerere zweite Teil. Janina und ich haben uns natürlich nicht grundlos auf dem Jerusalem-Friedhof getroffen, sondern weil Janina Ende letzten Jahres dort ihren Vater beerdigen musste. Da dieses Thema omnipräsent ist und bestimmt noch lange omnipräsent bleiben wird, schlug sie vor, dass wir uns dort treffen könnten. Und ich möchte mich an dieser Stelle einfach nochmal bedanken für die Offenheit und ja, für das Vertrauen, für die 2 schönen Vormittage. Und hoffe, dass ich dem hier in Ansätzen gerecht werden kann. Ihr werdet gleich merken, dass es mir auch in der Formulierung der Frage schwer fiel und dass ich da auch etwas zitterte. Wir sitzen am Grab deines Vaters. Mhm. Das ist super strange, das so zu sagen. Das ist, das löst Gänsehaut in mir aus. Wie geht's dir damit?
Ja, es macht es auch bei mir immer noch ein bisschen, wenn ich sage, das ist das Grab meines Vaters, das hört sich falsch an. Mhm. Ja, das soll so nicht sein, aber natürlich wird es immer mehr Gewohnheit.
Wie hast du die Phasen erlebt, in denen du mit dem Ganzen von Anfang an, also es war ja ein langer Prozess, umgehen musstest?
Müsste es konkrete Phasen geben, an denen ich mich entlanghange?
Es gibt
in der Trauer heißt es ja, gibt es verschiedene Phasen, die aber nicht zwangsläufig hintereinander weg verlaufen müssen. Also da gibt es irgendwie die, es gibt die Wutphase, es gibt irgendwann die Akzeptanz, es gibt zwischendurch die Toleranz, es gibt die...
Verhandeln, glaube ich, gibt es noch.
Ja, und es gibt das Wegschieben, glaube ich, ne, das nicht wahrhaben wollen oder nicht wahrhaben können. Und die können hintereinander weg, aber in verschiedenen Reihenfolgen verlaufen. Es kann auch sein, dass man irgendwann ein bisschen okay ist damit und dann mit dem Tod von jemandem und dann wird man wieder ganz, ganz wütend darüber. Und ich denke zwischendurch schon manchmal, okay, das ist jetzt diese Phase. Aha. Aber bei mir hat die ja ähnlich wahrscheinlich wie bei anderen Angehörigen von sehr schwer kranken Menschen, hat die ja nicht erst mit dem Tod angefangen, die Trauer, sondern schon früher, weil schon vor dem Tag, an dem er gestorben ist, klar war, dass er sterben wird. Ich meine, ist es von Geburt an, von dem Tag, an dem wir geboren werden, sind wir dazu verdonnert, irgendwann zu sterben, aber daran denkt man in der Regel nicht. Vor allem, mein Papa war ja erst 57 Jahre alt und da denkt man auch nicht daran, dass man stirbt. Also, er ist ja 2019 gestorben und ich denke, im Jahr 2019, in einem weit entwickelten Land wie Deutschland, denkt man mit 57 Jahren für gewöhnlich nicht an den Tod. Mein Vater hat mit 56 angefangen, das erste Mal an den Tod zu denken, weil er eben da sehr krank wurde. Und unser gesamtes Jahr 2019 war eigentlich von dieser Krankheit geprägt. Es fing tatsächlich im Januar an und endete im Dezember mit seinem Tod. Also 2019 ist ein Scheißjahr gewesen.
Wie hast du dich in diesem Jahr verändert?
Ich habe ganz viel über mich selber gelernt. Und meinen Umgang mit Sachen. Ich habe ja gerade kurz gesagt, und du hast es ja eigentlich sogar selber gesagt, und ich habe dem zugestimmt, dass ich ein bisschen Control-Freak bin. Ne? Dass ich Sachen erst gerne selber mache, damit ich sicher sein kann, dass sie auch richtig gemacht werden. Ja. Und ich habe das jetzt in dieser Phase auch nochmal, also in dieser ganzen Zeit, nochmal extrem krass gemerkt. Das war vorher schon immer so, dass ich Sachen gerne ganz genau verstehen wollte und ich habe das jetzt in dieser Krankheitsphase ganz, ganz, ganz genau gemerkt. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, mein Opa ist ja auch sehr krank, der hat ja tatsächlich Corona. Und ich versuche die ganze Zeit herauszukitzeln aus meiner Tante, die einzige, die ihn besuchen darf. Was ist denn genau jetzt an seinem Körper kaputt? Ich möchte es verstehen. Und so war das auch bei meinem Vater.
Ich habe mir alles ganz
genau erklären lassen. Ich wollte, das reichte mir nicht, dass man sagte, also, oder ich sag mal anders, wenn mir jetzt Leute sagen, mein Opa ist auch an Krebs gestorben, dann sage ich, was hatte der denn für einen Krebs? Ich glaube so Lunge oder so. Dann sage ich, wie, das weißt du nicht. Hatte der Metastasen? Hatte der das Gehirn? Ey, keine Ahnung. Und dann denke ich mal, wie kannst du das denn alles nicht wissen? Und ich weiß, Menschen sind total unterschiedlich, aber ich wollte das alles genau verstehen. Und ich habe wirklich von dem Moment an, als die Diagnose kam, habe ich wirklich angefangen, die Pfarrerin hat es bei der Beerdigung genannt, ich habe ein Online-Medizinstudium absolviert. Ja, ich habe wirklich alles, also ich meine, da kommt mir natürlich auch zugute, dass ich zum Glück mit einem ganz guten Verstand gesegnet bin und in der Lage bin, tatsächlich auch einfach mehrsprachig zum Beispiel zu verstehen und sicherlich auch, dass ich ein Studium absolviert habe. Also ich kann einfach, glaube ich, ganz gut denken und verstehen. Und es kam mir einfach zugute, dass ich, anders als das, glaube ich, wirklich vielen anderen Menschen geht, die mit sowas konfrontiert sind, einfach in der Lage war, auch einfach Studienberichte zu lesen und auch zu verstehen. Die Ärzte haben auch immer zu mir so am Anfang gesagt, so, ja, aber das werden sie nicht verstehen. Und ganz schnell ist mir das wirklich oft passiert, dass ich gefragt wurde, ob ich auch aus dem medizinischen Bereich bin oder ob ich sogar Onkologin bin, also Krebsärztin.
Ja.
Ich wurde wirklich für eine Kollegin gehalten, weil ich die Fachbegriffe benutzen konnte und genau verstand, was los ist. Und das Einzige, was ich, und ich finde, das ist so eigentlich so eine Grundlinienfrage, was ich bis ganz zum Schluss ganz, ganz, ganz schwer verstehen konnte, und das habe ich irgendwann einen Arzt gefragt, aber warum stirbt man denn daran? Ich verstehe es nicht. Warum macht es den Menschen denn so kaputt?
Ja.
Und es ist, also ich meine, die Erklärung ist...
Wie ist die Erklärung?
Ist ja eigentlich ganz einfach. Also es ist halt irgendwann, ist es nun mal einfach so, dass wenn Krebs so stark metastasiert hat, also sich ausgebreitet hat im ganzen Körper und nicht mehr nur in dem Organ sitzt, aus dem er ursprünglich kommt, sondern auch noch oft in die Lunge gegangen ist oder ins Gehirn. Und der wächst und wächst da weiter. Ihr müsst euch vorstellen, teilweise haben dann Leute da einen Baseball oder also von der Größe vom Baseball oder von einem Football irgendwo drin. Und das drückt natürlich auf Organe und macht die einfach kaputt. Hm. Und sehr, sehr, sehr viele Krebspatienten sterben, wenn sie wirklich am Krebs selbst sterben, einfach daran, dass sie tatsächlich ersticken über kurz oder lang, weil einfach die Lunge nicht mehr in der Lage ist zu atmen, weil die zerdrückt wird.
Woher kommt das Bedürfnis, Dinge bis ins Detail zu verstehen?
Mein Osteopath, der hat das gesagt, hat das wirklich so gesagt. Also das heißt, die wollen einfach alles kontrollieren. Und ich meinte, nee, ich bin auch wirklich einfach interessiert. Und dann habe ich gedacht, Peter, nee, er hat recht. Es ist ein Stück weit Kontrolle. Aber ich dachte mir dann im Kontext mit dem Tod meines Vaters, dachte ich, ich finde das aber auch total legitim. Denn das war etwas, was ich nicht mehr kontrollieren konnte. Ich konnte nicht kontrollieren, dass er daran sterben wird. Keiner konnte das mehr. Und dann wollte ich wenigstens noch alles andere verstehen und wissen, was passiert und was auf mich zukommt. Einfach, es ging ja nicht nur um das Medizinische. Ich habe mich total danach gesehnt, Menschen zu finden, die schon mal in so einer Situation waren oder auch sind und mir bestimmte Dinge sagen können. Weil so viele Sachen passieren, auf die man nicht vorbereitet ist, weil man sie gar nicht annimmt, dass sie geschehen. Um ein Beispiel zu nennen, mein Vater war ja in einem Hospiz. Also das ist ein Ort, wo Menschen, die schwer krank sind, wo klar ist, dass sie sterben werden. Und die vielleicht zu Hause zum Beispiel nicht mehr versorgt werden können. Ja, oder auch einfach, wenn alle sagen, wir möchten, dass jemand anders diesen Menschen versorgt, damit wir als Familie Zeit haben, einfach noch Quality Time mit den Menschen zu verbringen, können diese Menschen ins Hospiz. Und was ich nicht wusste, ist, dass die Plätze dafür unglaublich rar sind. Ganz, ganz wenige gibt es. Ich glaube, das sind irgendwie 2% der Menschen, die sterben in einem Hospiz. Hm. Ja, und...
ist auch ein bisschen Luxus, ne? Also
es ist tatsächlich, für einen Sterbenden ist es tatsächlich Luxus, in ein Hospiz zu dürfen. Und für mich war das natürlich das Allerallerschlimmste, als mein Vater ins Hospiz sollte. Weil das heißt, dass er dort sterben wird. Und worauf ich zum Beispiel nicht vorbereitet war, weil ich nicht wusste, dass die Plätze so rar sind, ist, in dem Moment, wo ein Hospiz sagt, wir nehmen ihn, musst du eigentlich ja sagen. Du hast keine Zeit, dir dieses Hospiz mal anzugucken, mal mit den Leuten da zu reden, mal gucken, ob die sympathisch sind. Mhm. Ja, ich meine, das ist der Ort, wo jemand sterben wird, der dir ganz, ganz, ganz doll wichtig ist. Und das hat mich zum Beispiel total überrannt. Also da waren die im Krankenhaus fast, die waren richtig sauer auf mich, als ich beim ersten Hospiz gesagt habe, nee, das nehmen wir nicht.
Yeah. Textmassage. Heute von Barclay James Harvest aus dem Song Him. If you wanna see God, you gotta move on the other side.
Du bist ja eine Frau der Wissenschaft. Du bist, also hört man ja auch, du bist du versuchst den Sachen auf den Grund zu gehen. Gleichzeitig haben wir auch letzte Woche ganz kurz drüber gesprochen. Bist du gläubig? Oder hast eine Art von Glauben in dir, hast Theologie angefangen zu studieren. Wie haben dir diese beiden Facetten deines Ichs durch die Zeit geholfen und wie helfen sie dir noch?
Also das mit dem wissenschaftlichen Ich, das ist ja, glaube ich, schon... glaube ich, schon beantwortet dadurch, dass es mir ein bisschen Kontrolle gibt. Und Kontrolle gibt Sicherheit. Ne? Also den Tod kannst du nicht kontrollieren. Es reißt dir den Boden unter den Füßen weg, weil das natürlich total erschütternd ist. Und du hast darauf keinen Einfluss. Mhm. Und dann gibt es mir einfach Sicherheit so ein Stück weit, wenn ich alle anderen Dinge irgendwie ein bisschen unter Kontrolle habe und zumindest verstehen kann.
Ja.
Und mein spirituelles Ich hat mir auf jeden Fall insofern ein bisschen geholfen. Also manchmal, also es gibt so Momente, wo ich natürlich früher vor allem dann gesagt habe, ey Gott, warum tust du mir das an? Muss das jetzt echt sein? Und diese Frage stelle ich einfach nicht mehr. Die schiebe ich von mir weg. weil ich gar nicht in den Trouble mit Gott kommen möchte, mich damit auseinandersetzen zu müssen, weil mich das in meinem Glauben einfach schon einmal sehr stark erschüttert hat, als ich mir diese Frage immer und immer wieder gestellt habe.
Hast du da keine Antwort für dich drauf gefunden? Oder?
Nein. Ich weiß es nicht, warum Gott beschlossen hat, dass mein Vater viel zu jung sterben muss.
Und glaubst du, dass es, also du formulierst es ja sehr, sehr genau. Du sagst, warum Gott beschlossen hat, dass mein Vater sterben muss. Ist es für dich, zumindest fühlt es sich für dich zumindest so an, dass es ein Beschluss Gottes ist?
Irgendwie hoffe ich das, weil ich denke, dann muss es irgendeinen Sinn haben.
Ah, okay. Also es ist Angst und Hoffnung gleichzeitig die Wortwahl.
Mir wird mir gerade erst bewusst, jetzt wo ich mit dir drüber rede. Ich glaube, dass ich denke, wenn Gott das gemacht hat, dann wird das irgendeinen Sinn haben. Aber ich verstehe ihn nicht. Aber es wird der Tag kommen, wo ich es verstehen werde.
Ist das eine... Ich versuche mal die Frage, die ich gestellt habe, zu beantworten. Ist dein Glauben der Ausgleich für alle Dinge, die du kontrollieren kannst? Und der Glauben ist halt die eine Sache, die du... Oder die Spiritualität, die du laufen lässt und wo du die Fragen offen lässt?
Ja, wenn ich was wirklich nicht beantworten kann, aber gerne den Sinn sehen möchte, dann denke ich mir, es hat einen Sinn. Ich kann ihn nur noch nicht verstehen. Also... Zum Beispiel, als meine Oma gestorben ist, vor nunmehr 12 Jahren, die ja auch da, ne, da vorne liegt. Mhm. Das war das erste Mal, dass jemand gestorben ist, der mir sehr nahe stand. Und das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Es hat meine Welt über Monate hinweg erschüttert. Ich war ein Wrack. Und das war auch tatsächlich so, das hast du gerade auch von deiner eigenen Oma erzählt. Und meine Oma hat das auch zu mir gesagt. Wenige Stunden bevor sie gestorben ist, lag sie auf der Intensivstation. Gesagt, Janni, ich will noch nicht sterben. Und das war furchtbar natürlich. Ne? Über Monate hinweg habe ich immer wieder daran gedacht, und sie wollte doch noch nicht sterben. Aber ich habe dann gar nicht so lange nach ihrem Tod hatte ich eine interessante Begegnung. Und das ist was, und es leuchtet mir natürlich jetzt mit Abstand, leuchtet es mir total ein. Und ich denke heute auch, natürlich ist es irgendwie gut. Meine Oma war auch 86. Und sie hatten kurz davor, hatten sie ihr diagnostiziert, dass sie Magenkrebs hat. Und zwar so, also die hätten, wenn sie jetzt 40 wäre, würden sie ihr den Magen rausnehmen, aber nicht einer 86-Jährigen. Ja, der machen wir jetzt bitte noch eine schöne Zeit. Und da jetzt noch irgendwas anzufangen, das wäre einfach nur Quälerei. Es war also absehbar, die wird vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 6 Monaten, vielleicht auch in 2 Jahren, sie wird aber an diesem Krebs sterben. Und dann, und die wurde auch schon ein bisschen schusselig von heute auf morgen, weil sie Blut verloren hat durch diesen Krebs und so.
Ja.
Und deswegen haben wir das nur gemerkt, dass was nicht stimmt. Und dann haben wir halt ganz schnell, weil wir sie dann von hier auf jetzt echt pflegen mussten und so um sie kümmern mussten und so, haben wir ihr noch einen Pflegeheimplatz besorgt. Und die haben auch, das ging super schnell, auch ganz außergewöhnlich. Die waren total begeistert, sie aufnehmen zu können und so. Und die ist dann nie eingezogen, weil sie 6 Tage später an einem Schlaganfall gestorben ist. Und ich war völlig... Was ist das? Was soll denn diese Scheiße? Was soll das? Ja, sie hätte doch noch Zeit gehabt. Und warum kriegt sie jetzt einen Schlaganfall? Was soll die Scheiße? Und dann habe ich das kurz darauf einer sehr gläubigen Person, einer Katholikin, erzählt. Und die hat gesagt, um Gottes Willen, was für ein Glück! Und sie meinte, sie musste nicht leiden. Stell dir mal vor, sie musste nicht leiden. Und heute denke ich, natürlich, ja. Das war... sie hatte zwar gerade erst angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie bald sterben wird. Und das hat ihr auch zu schaffen gemacht, das habe ich gemerkt in den Dingen, die sie mir erzählt hat. Sie hat plötzlich Sachen von vor 40 Jahren hervorgeholt, die ihr ein schlechtes Gewissen machen. Ja. Und ich hätte ihr natürlich gegönnt, dass sie die Zeit hat, sich noch damit auseinanderzusetzen. Aber im Endeffekt, ich habe gesehen, wie es ist, wenn du an Krebs stirbst. Und das ist vor allem für die Außenstehenden nicht schön. Und irgendwann hast du auch dolle Schmerzen. Und das hatte sie alles nicht. Sie wurde einfach so, wurde sie davon erlöst. Davor bewahrt quasi sogar, das zu haben. Und sie war 86. Aber es dauerte halt eine Weile, bis ich diesen Sinn wirklich auch akzeptieren konnte.
Ja. Was dich nicht umbringt.
Ja, das heißt ja auch immer so schön, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, ne? Man lernt irgendwann, idealerweise, sagen wir mal, idealerweise lernst du durch extrem beschissene Situationen. Entschuldigung, darf ich das sagen? Durch
ich glaube, extrem beschissene Situation ist ein absolut Fachterminus, ist das.
durch solche Situationen lernst du natürlich idealerweise, Extreme auszuhalten, also und mit ganz, ganz, ganz unangenehmen Gefühlen klarzukommen Und es gibt ja in der Psychologie, Neuropsychologie, glaube ich, gibt es ja diese, dieses System von der Neuroplastizität. Ich weiß nicht, ob du das, dir das was sagst.
Erklär es mal. Selbst wenn es mir was sagen würde, was es nicht tut, wäre es, glaube ich, gut in dem Fall, dass du es erklärst.
Das bedeutet, dass man, wenn man Dinge, die geschehen, eigentlich mit ganz bestimmten negativen, also vereinfacht ausgedrückt, ich bin ja auch keine Psychologin, ich versuche es jetzt mal so zusammenzufassen, wie ich es verstanden habe, dass man Dinge, die eigentlich ganz negative Assoziationen hervorrufen, lernt mit positiver zu betrachten und dadurch anders auch anfängt zu verknüpfen im Gehirn.
Ja, ich verstehe.
Und ich stelle zuletzt jetzt sehr erstaunt bei mir fest, dass ich das, glaube ich, ganz gut kann.
Das heißt, dass du dem, also am Beispiel deines, des Todes deines Vaters, dass du die Dinge auch damit verknüpfst, die irgendeinen positiven,
ja, also wie schon gesagt, dass ich hervorrufen. Ganz viel schon über mich selber gelernt habe, was ich nicht gelernt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Wobei ich aber natürlich darauf auch verzichtet hätte, wenn mein Vater noch leben würde, ne?
Ja, gut, die Wahl hattest du nicht.
Nur genau, die Wahl habe ich nicht. Ja, ich habe einfach wahnsinnig viel Neues gelernt, nicht nur über mich, über die Welt, über, ich mache mir Gedanken über Dinge, die mir auch, also auch Gedanken, die mir Spaß machen zu machen, die ich mir sonst nicht gemacht hätte. Und ich betrachte noch viel mehr ein gesundes Dasein als ein echtes Geschenk. Davon abgesehen, dass ich auch nicht gesund bin, aber, aber wesentlich gesünder als mein Vater es war und ich habe auch keine nach außen hin irgendwie sichtbare Behinderung oder so. Aber ja.
Bist du daran gewachsen? Oder, also jetzt nicht nur speziell daran, bist du an Begebenheiten, schweren Situationen, extremen Situationen in deinem Leben gewachsen?
Ja. Wir haben ja letztes Mal auch schon darüber geredet, dass mein Bruder ja behindert ist, ne? Und ich bin, also ich war 12 Jahre Einzelkind, dann kam er, ich habe mich tierisch gefreut und dann war er behindert. Hat man nicht sofort gemerkt, aber hat man irgendwann gemerkt, das stimmt was nicht irgendwie, nicht so ganz in Ordnung. Hat sich nicht so entwickelt, wie ein Kind das machen sollte. Also er muss auch dazu sagen, als er ein Säugling war, musste er mehrfach operiert werden, weil er so Not-OP-mäßig und danach, nach der zweiten, war er irgendwie völlig wie ausgewechselt. Also wir wissen bis heute nicht, ob er vielleicht auch ein kleines noch OP-Trauma zu seinem Gendefekt dazu bekommen hat und so weiter. Und auf jeden Fall habe ich verhältnismäßig sehr, sehr, sehr früh angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Mein Bruder war auch der erste Mensch, wo ich ganz, ganz, ganz bewusst gemerkt habe, wenn vermeintliche Gefahrensituationen, ich meine, wie oft kommst du einfach so in eine Gefahrensituation, aber so zum Beispiel irgendwelche pöbelnden Jugendlichen auf der Straße, da war er der erste Mensch, bei dem ich, wenn ich in solchen Situationen war, Angst um ihn hatte und nicht um mich. Hm. Ne? Und ich habe den ich einfach von Anfang an so unfassbar abgöttisch geliebt habe und mich auch einfach unglaublich viel um ihn gekümmert habe, weil meine Eltern auch berufstätig waren und ich dann auch öfter einfach, fast täglich zwischen meinem Bruder von seinem Kindergartenbus abgeholt habe und dann die Erstversorgung vorgenommen habe und ich habe ihn auch teilweise ins Bett gebracht und ich habe ganz viel Zeit mit dem verbracht und eben sehr, sehr, sehr früh Verantwortung übernommen. Und ich meine, das bei mir schnell gemerkt zu haben und es ist auch tatsächlich offensichtlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass gerade Geschwister von Menschen mit Behinderung viel mehr dazu neigen, Verantwortung zu übernehmen, was wieder auch dazu passt, dass ich gerne Sachen kontrolliere und einfach mache, damit sie auch richtig gemacht werden. Ja. Ne? Genau, und ich denke, dass ich in der Hinsicht viel früher erwachsen geworden bin als andere in meinem Alter.
Logos. Heute aus Prediger 7, Vers 3 und 4. Kummer ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten. Der Weise geht dorthin, wo man trauert. Aber der Unverständige hat nichts anderes im Sinn, als sich zu vergnügen.
Würdest du sagen, du bist ein sehr kreativer Mensch oder ein Mensch, der sich seiner Kreativität einfach auch ergibt?
Also erstmal würde ich sagen, ja. Intuitiv würde ich erstmal sagen, ja klar bin ich kreativ, weil ich gerne so eine Sachen mache, die man mit Kreativität verknüpft. Ich schreibe sehr gerne, und zwar eigentlich auch schon immer schon. Ich male sehr gerne, ich bastel gerne, ich schaffe einfach gerne Sachen, ich kreiere gerne. Ja? Also gerade auch so handwerkliche Sachen machen mir total Spaß. Und dann manchmal denke ich aber, bist du jetzt wirklich kreativ oder machst du nur, was du irgendwo schon mal gesehen hast? Hm. Ich finde es ganz schwer zu beantworten, weil wenn ich dann so richtige, echte Künstler sehe, denke ich, okay, du bist nicht kreativ. Der ist kreativ.
Ja gut, also ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, das möchte ich mal dekonstruieren. Wenn du sagst, ob ich jetzt was mache, was schon mal jemand gemacht hat, man baut ja immer auf irgendwas auf. Klar gibt es so ein paar Typen, die das ganze Game nochmal, oder sagen wir, die Game Changer waren und das alles nochmal komplett anders gedacht, aber das sind so, die kannst du an zwei Händen abzählen. Weißt du, also ja. Würde ich jetzt mal so sagen.
Also ich meine, so ein Picasso überhaupt. Zum Beispiel... Oder auch in Van Gogh, die hatten ja auch den Vorteil, dass da einfach künstlerisch auch noch nicht so viel Neues ausprobiert worden war. Die hatten doch sehr viel mehr Spielraum. Ich denke mir heute manchmal, gut, was kannst du denn noch machen, was das noch nicht gab, ne?
Ja.
Würdest du sagen, ich bin kreativ?
Ja, ich würde sagen, du bist kreativ. Vor allem würde ich sagen, sinnlich.
Sinnlich?
Ja.
Inwiefern? Ich glaube,
als dass du einen relativ guten Zugang zu deinen Gefühlen hast und ihnen Ausdruck verleihen kannst. Ich glaube, das kannst du sprachlich auch noch besser, also in Schrift, als jetzt handwerklich. Ich glaube, beim Handwerklichen bist du eher eine Maschine. Also du kannst so, Janina, bohr das mal da an. Ich glaube, du bohrst halt irgendwas irgendwo an. Oder wenn du handwerklich etwas kreierst, dann geht es halt irgendwie so ums Machen, um Machen mit den Händen. Aber ich glaube, du bist ein sinnlicher Mensch. Du hast, glaube ich, ein Bedürfnis, deine Sinne auszudrücken oder deine Empfindung auszudrücken. Genau, und ich glaube, schriftlich bist du da auch kreativ. Deswegen, ja, ich würde sagen, du bist ein kreativer Mensch. Habe ich dich gut zusammengefasst?
Ja, sinnlich habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn du es jetzt so erklärst, ja, macht das bestimmt Sinn, ja. Ja, aber es stimmt schon, ich bin, auch wenn ich gerne male und so eine ganzen Sachen, und halt so kreativ, ich bin auch zum Beispiel im Kunst-LK, die ich total oft vermisse. Ich denke so oft, ich würde so gerne nochmal in die Schule gehen und einfach fünf Tage die Woche in den Kunstleistungskurs gehen.
Lass mich malen.
Ja, na, oder genau, fotografieren, gestalten, alles. Ja. Ich habe das geliebt. Ich habe, hallo Frau Naumann, wie Sie wissen es auch, wir konnten uns nicht so gut leiden. Ja, das war meine Kunst-LK-Lehrerin. Wir hatten eher ein Beef miteinander, aber ich habe den Unterricht bei ihr trotzdem geliebt. Weil ich einfach da drin aufgehe, Dinge zu machen, mir was auszudenken und so. Aber ich glaube, aus objektiver Sicht betrachtet, bin ich wahrscheinlich schriftlich noch ein bisschen stärker. So.
Ja, auf jeden Fall. Also ich, wir wollen ja nicht so lange drüber sprechen, aber du schreibst ja auch im Internet Dinge und ich finde das immer sehr, sehr sinnlich. Also was ich bei Kreativität und Kunst so toll finde, ist, wenn sie es schaffen, in mir eine Seite zum Schwingen zu bringen, die ich vielleicht noch nicht so oft oder so im Detail vielleicht noch nicht so oft gespürt habe. Und das schaffst du. Und das finde ich...
Ja, das macht mich auch ein bisschen stolz. Also,
zu Recht.
Ich bin aber auch immer ganz... Das ist dann auch wieder so, ich will es verstehen. Mir erzählen ganz oft Sachen, oder Leute, oh, ich habe das gelesen, diesen Text von dir, und ich musste total weinen. Ich habe die ganze Zeit geweint. Und ich so, echt? Warum genau? Weil ich denke, ach, das ist ja interessant, das war gar nicht meine Intention. Also, weil ich ja einfach nur das schreibe, was ich so fühle und denke.
Ja, ja.
Und gar nicht damit, und gar nicht einplane, dass die Leute damit dann anfangen zu weinen, wenn sie das lesen.
Na, ich glaube, es geht auch darum, eine andere Person zu verstehen.
Wenn man es liest.
Genau.
Ja.
Also, wenn ein anderer Mensch es liest und dich in dem Moment sieht oder versteht oder einfach greifen kann, wer du bist und dann diese Emotionen greifen kann. Das Schlimmste ist ja, wenn Leute was schreiben, wo man merkt, das sind doch gar nicht deine Worte.
Ja.
Du bedienst dich gerade tausender Klischees. Ich glaube, es geht darum, dass man in der Kunst die Person dahinter begreifen kann. Und dann entwickelt sich auch eine emotionale Begegnung und eine, ja, und dann auch eine selbe eigene emotionale Auseinandersetzung damit. Und dann kann man, und das schaffe ich bei dir auch, das gibt mir das Gefühl, dass ich weiß, wie du das meinst und wie du es fühlst.
Genau, das macht auch Sinn. Also ich habe selber gemerkt, dass ich je nach Laune zwei unterschiedliche Sprachstile habe beim Schreiben. Und ich behaupte jetzt mal, dass die Sachen, die ich vor allem in der ganz schlimmen Phase mit meinem Vater geschrieben habe, einen sehr ähnlichen, sehr speziellen Sprachstil haben, der nicht irgendwie einem Hesse oder einem Shakespeare nahe käme, sondern ein bisschen umgangssprachlich ist, aber glaube ich trotzdem sehr emotional oder gerade deswegen.
Ja.
Und ich merke, dass auch, dass es mir viel leichter, also wenn ich habe das jetzt ganz, ganz doll gemerkt, dass als es mir besonders schlecht ging, die Worte wirklich einfach aus mir rausgeflossen sind. Und wenn ich aber gerade denke, oh, ich habe so die und die Gedanken, aber nicht, es ist nicht so, dass mich das 23 Stunden am Tag beschäftigt, dann fällt es mir viel schwerer, das auch zu Papier zu bringen. Also ich verstehe das, was wenn Künstler sagen, dass irgendwie krasse Erfahrungen oder auch gerade Leid sie besonders kreativ gemacht haben. Das leuchtet mir total ein.
Franzis Tag.
Die Kreativität. Die Kreativität sitzt auf einem Ast. Ich weiß nicht, ob das passt. Sie spürt die Freiheit, sie liebt die Kunst. Sie malt, sie zeichnet und ordnet Wörter neu. Sie zieht sie zusammen und rückt sie auseinander. Sie malt Bögen und schlägt Haken. Sie läuft gerade und liegt krumm. Der Wind trägt die Wellen davon. Sie fallen vom Ast und der Geist wird wach. Ein Geist? Er schreit. Das gibt es nicht. Oh doch, ich bin die Kreativität und darf das wohl. Ist das noch Kunst? Ist das noch frei? Oder eher schon am Thema scharf vorbei?
Das war Franzis Tag, geschrieben und vorgetragen von der wunderbaren Franziska Tag. Wir kommen zum Ende, doch bevor Janina das ganze Ding hier abschließen darf, sag ich schon mal Dankeschön, danke fürs Zuhören, danke Janina für das tolle Gespräch und ja, auf bald. Ciao. Yeah. Was ist für dich Gott? Wie ist dein Gottesbild?
Das ist die Frage, die ich mir seit 33 Jahren stelle. Na gut, vielleicht nicht seit 33, aber seit 32. Ich war sehr früh reif. ich denke dann immer an Frau Grambo, meine Religionslehrerin aus der Grundschule. Sie hat gesagt, Gott ist Liebe. Das ist eine ganz klassische Erklärung, aber es hat mir total eingeleuchtet. Ich dachte, natürlich. Ich meine, Gott ist einfach die Liebe zwischen den Menschen und die Liebe füreinander und, ne? Gott ist Liebe. Und ich dachte, das macht total Sinn. Und dann glaube ich ja an Gott, weil ich glaube doch an die Liebe. Und dann weiß ich wieder nicht, ob es so einfach ist, weil wir uns, in der Bibel steht dann irgendwie, Gott hat die Erde erschaffen in 7 Tagen und er hat Adam und Eva kreiert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich stelle es ein bisschen in Frage, ob es wirklich genau so war.
was ist Gott? Gott ist für mich ganz, ist einfach für mich hoffentlich, glaube ich, der Sinn von allem, womit wir wieder beim Sinn wären. Ich hoffe, dass da eine Kraft ist, die sich bei dem, was in der Welt passiert, was denkt.
Hype und Seele.